ARD.
Moin zusammen, ich bin Ole Wackermann. Es ist ein grauer Novembertag in Hamburg. Vielleicht eine gute Gelegenheit, schon mal für Silvester vorzuglühen. Anderthalb Monate ist es noch hin, dann wird in Hamburg so gefeiert wie bisher nur in Berlin.
Und hier sind eure Partygastgeber. Andrea Kiewi-Kiewel und Johannes B. Kerner.
Die große ZDF-Silvester-Show ist ja dieses Jahr bei uns in Hamburg. Wer da auftreten wird, das wissen wir jetzt. Es gibt aber auch Kritik von der Linken. Die findet, dass die Party die Allgemeinheit zu viel kostet. Da kümmern wir uns gleich drum. Und wenn die ZDF-Silvester-Sause schon längst Geschichte ist, dann wird der Prozess um die mutmaßliche Entführung der Kinder von Christina Block immer noch weitergehen. Heute hat das Gericht das Verfahren bis Ende Juni 2026 verlängert. Und zum Schluss geht es noch um die allererste Frau, zu der man ganz offiziell Frau Kapitän sagen konnte. Wir haben Dienstag, den 11. November. Herzlich willkommen.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Ex-Geheimdienstleute, ein früherer BND-Chef, ein ehemaliger prominenter Sportmoderator. Sie alle spielen in der Geschichte eine Rolle, um die es jetzt geht. Und welche, das soll vor Gericht geklärt werden. Ihr ahnt es schon, es geht um den Prozess gegen die Hamburger Unternehmerin Christina Block und sechs weitere Angeklagte. Der läuft ja schon eine ganze Weile und heute hat das Hamburger Landgericht offiziell bekannt gegeben, der Prozess wird sich noch weit über ein halbes Jahr hinziehen. Mindestens. Das Landgericht hat weitere Termine bis Ende Juni festgesetzt. Unsere Gerichtsreporterin Elke Spanner ist auch bei dem Termin heute dabei und bei allen weiteren. Sie wird den Prozess, egal wie lange es dauert, bis zum Ende verfolgen. Elke, deshalb kannst du uns bestimmt auch erklären, erst waren ja Termine bis kurz vor Weihnachten geplant, dann hieß es Ende März. Warum dauert es jetzt noch mal länger?
Na, weil sich für das Gericht abgezeichnet hat, dass sie mit der Beweisaufnahme einfach noch nicht so weit sind, dass sie realistischerweise bis Ende März fertig sein könnten. Es werden ja jetzt Zeuginnen und Zeugen vernommen und im Grunde sind wir da, was das anbelangt, tatsächlich noch ziemlich am Anfang, solange der Prozess auch schon läuft, weil sich die Aussagen der ganzen Angeklagten ja relativ lange hingezogen haben. Jetzt also Zeuginnen und Zeugen zu den unterschiedlichen Themenkomplexen, die dieses sehr umfassende Verfahren ja nun haben wird. Und wenn dann das Beweisprogramm durch ist, dass die Kammer sich so überlegt hat, dann haben die Anwältinnen und Anwälte ja auch noch Gelegenheit, Beweisanträge zu stellen und noch zu verlangen, dass weitere Zeuginnen und Zeugen geladen werden. Und was da dann noch kommt, wie umfangreich das wird, weiß man nicht. Aber das Gericht muss dafür natürlich jetzt von vornherein schon einen gewissen Puffer einplanen.
Einige Beteiligte hast du schon erwähnt, aber was bedeutet für die eigentlich diese lange Prozessdauer? Was bedeutet das eben für Anwälte, Richter, die Staatsanwaltschaft, Zeuginnen und Zeugen und nicht zuletzt die Angeklagten?
Na, das ist schon für alle ein ganz schöner Kraftakt, muss man sagen, und vor allem auch natürlich ein riesiger zeitlicher Aufwand. Vor allem natürlich für die Angeklagten, die müssen ja immer da sein zu jedem Prozesstag. Und das ist natürlich vor allem für die besonders belastend, die in diesem Prozess ja nur eine sehr, ich sag's mal, marginale Nebenrolle spielen. Ne? Also es gibt ja zwei, eine Verwandte von Christina Block und deren Ehemann, denen wird nur in Anführungszeichen vorgeworfen, dass sie Christina Block, als sie dann damals, nachdem die Kinder dann nach Süddeutschland gebracht worden waren, dass sie die auf der Autobahn aufgegabelt hat, als sie nach Hause gekommen ist mit den Kindern. Also das ist der Vorwurf, hat sie auch gestanden. Aber trotzdem muss sie bei dem ganzen Prozess dabei sein. Ne? Ihre Anwälte hatten mal beantragt, dass das Verfahren abgetrennt wird, dass sie jetzt schnell ihre Strafe bekommen und dann war es was für sie. Nein, sie müssen beim Prozess bleiben. Bisher dachten sie schon, au backe, bis Ende März, jetzt bis Ende Juni. Zweimal die Woche, den ganzen Tag. Die beiden sind Freiberufler. Sowas kann existenzvernichtend sein.
Andererseits geht natürlich Gründlichkeit vor Schnelligkeit vor Gericht. Eine der wichtigsten Fragen ist ja, um die es ja heute auch wieder ging, welche Rolle spielen eigentlich Sicherheitsfirmen bei der Entführung der Kinder in Dänemark? Wer hat sie mit was da eigentlich beauftragt und was wusste Christina Block davon? Darum ging es eben heute auch wieder. Ist man da einen Schritt weitergekommen?
Also da würde ich mir jetzt nicht anmaßen wollen, das zu bewerten und einzuschätzen, ob man weitergekommen ist oder nicht. Was man sagen kann, ist, dass heute zwei leitende Mitarbeiter der Blockgruppe als Zeugen da waren. Die waren beide halt leitend im Bereich IT. Und die haben dazu mal ausgesagt, wie überhaupt diese Firma Cyber Cupola damals ins Unternehmen gekommen ist. Das ist diese israelische IT-Firma, die letztendlich die Kinder wohl entführt hatte beim Vater in Dänemark. Und Christina Block sagt ja, die seien ja nur angeheuert worden, um die IT im Hotel zu überprüfen. Das haben die beiden Zeugen heute soweit auch bestätigt, was sie dann erzählt haben. Das war ganz interessant, war, dass Cyber Cupola dann relativ schnell davon gesprochen habe, dass das Hotel konkret bedroht sei von einer IT-Attacke. Und diese Attacke, da haben sie sogar ein Datum genannt, wann die hätte stattfinden sollen und haben gesagt, dass da wohl wiederum der Ex-Mann von Christina Block hinterstecken sollte. Also sie haben da wohl ein ziemliches Bedrohungsszenario aufgebaut. Letztendlich sagte ein IT-Chef aber auch, naja, aber Beweise dafür gab es irgendwie gar nicht. Also man weiß jetzt, ja, die hatten da was mit der IT zu tun im Hotel, aber ob es dann dabei geblieben ist oder nicht, darüber hat der heutige Tag zumindest keinen Aufschluss gegeben.
Also keine Klarheit darüber oder auch noch nicht einmal Hinweise darauf, was sie mit der Entführung möglicherweise zu tun hatten.
Dass die Firma Cyber Cupola mit der Entführung was zu tun hatte, das steht ziemlich außer Frage. Einer der Angeklagten ist ja ein Israeli, der damals von der Firma da wohl mit ins Boot geholt wurde und der gestanden hat, bei der Entführung beteiligt gewesen zu sein. Das an sich, glaube ich, das kann man voraussetzen, das war so. Die Frage ist halt nur, ob stimmt, was die Staatsanwaltschaft sagt, dass Christina Block die Firma Cyber Cupola genau dafür angeheuert hat oder ob es ist, wie Christina Block sagt, die sagt, nein, habe ich nicht. Es ging immer nur um die IT-Sicherheit im Hotel. Mit der Entführung hatte ich nichts zu tun.
Vielen Dank nochmal für die Einordnung. Man verliert da wirklich schnell den Überblick. Ein Gericht in Dänemark hatte ja geurteilt, dass Christina Block keinen Kontakt mehr zu den beiden Kindern haben darf. Wenn wir jetzt mal vorausschauen, auch auf die nächsten Prozesstage, wird sie denn möglicherweise vor Gericht die beiden Kinder wiedersehen, weil die noch aussagen werden im Prozess gegen sie?
Ihren Sohn, den wird sie da vor Gericht nicht wiedersehen. Der hat bereits angekündigt, dass er sich auf sein Zeugnisverweigerungsrecht beruft, was er natürlich darf, weil die Angeklagte in dem Prozess seine eigene Mutter ist. Da muss er natürlich nicht aussagen. Bei der Tochter, die ist jetzt 15 Jahre alt, da ist es noch ungewiss. Also da steht im Raum, dass sie geladen wird für Dezember. Aber ob sie dann wirklich aussagen wird oder auch sagt, nein, ich mache das jetzt nicht, weil es um meine eigene Mutter geht, das steht noch nicht fest. Das werden wir erst dann im Dezember wohl wissen, wenn es an den konkreten Terminen geht.
Okay, das werden wir dann im Dezember wissen, aber dann ist der Prozess ja noch längst nicht vorbei, oder?
Nee, wie es aussieht, wird er noch sehr lange dauern. Eine kleine Einschränkung: Zum Ende des heutigen Prozesstages haben mehrere Anwälte einen Aussetzungsantrag gestellt, also dass der Prozess beendet werden soll. Sollte dem stattgegeben werden, wäre der Prozess erstmal vorbei, aber im Moment ist davon erstmal nicht auszugehen.
Ja, und gerade waren wir durch mit unserer Aufzeichnung für den Podcast heute, haben lange und hintergründig gesprochen und jetzt hat sich Elke nochmal gemeldet aus dem Gerichtssaal mit einem Update. Elke, was ist passiert vor Gericht?
Ja, es gab so direkt am Ende des Verhandlungstages doch nochmal eine ziemliche Überraschung. Auf einmal hat die Vorsitzende Richterin nämlich gesagt, sie müsse nochmal was ganz anderes ansprechen. Und dann hat sie Christina Block auf einmal mit einem Haftbefehl gedroht. Es ist nämlich so, dass einer der Angeklagten, ein Israeli, wohl vor ein paar Tagen mit seinem Vater in Israel telefoniert hat. Und der Vater habe dann da behauptet, Christina Block würde mögliche Zeugen in Israel beeinflussen und unter Druck setzen, nicht nach Hamburg zu kommen und als Zeugen auszusagen. Und dann sei es auch noch so gewesen, dass Christina Block einem möglichen Zeugen hier in Hamburg, der erkrankt war, wohl gute Besserung gewünscht hat. Und dazu sagte die Richterin auch, das sei eine Beeinflussung von Zeugen. Und wenn sowas noch einmal vorkommen würde, dann würde es einen Haftbefehl geben. Das war doch schon ganz schöner Klopper zum Prozessende, muss man sagen.
Vielen Dank, Elke. Gut, dass wir dich nochmal schnell zuschalten konnten hier den Podcast. Und wir sprechen morgen wieder. Dann geht der Prozess nämlich weiter.
Ganz bestimmt. Bis dann.
Deutschlands wohl größte Silvesterparty steigt dieses Jahr in Hamburg, die Silvestershow des ZDF. Also statt Feuerwerk am Brandenburger Tor wird im Fernsehen Feuerwerk vor Hamburger Hafenkulisse zu sehen sein. So viel wussten wir schon. Jetzt sind aber doch noch viel mehr Details bekannt geworden und die kennt Frauke Reinig. Frauke, ehe wir zu dir kommen, hören wir uns aber erstmal an, wie die Silvestershow klingen wird. Frauke, kleine Challenge für dich. Hast du alle erkannt?
Naja, alle nicht, aber einige denn doch schon. Und ich weiß ja auch schon von ein paar Künstlern, dass sie da auftreten. Zum Beispiel Johannes Oerding, Aliver, die österreichische Rockband Wanda oder eben die britische Boyband Blue. Die treten dann da auf dieser schwimmenden Bühne vor dem Chicago Kai, vor dem Westfield Einkaufszentrum.
Ah, okay. Du hast jetzt, würde ich mal sagen, 9 von 10 Punkten, weil Johannes Oerding war tatsächlich dabei und auch Aliver und Blue mit King of the World. Und damit haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Line-up zusammen für die Silvesterparty. Und das wird dann ja auch mega voll sein. An Silvester ist es sowieso immer dicht gepackt in der Hamburger City. Wie wollen die Behörden und Veranstalter für Sicherheit sorgen während der Party?
Na, das finale Sicherheitskonzept, das ist noch in Abstimmung. Aber man muss ja sagen, der erste Wunsch des Veranstalters war, das an den Landungsbrücken stattfinden zu lassen. Da gab es eine No-No von den Sicherheitsbehörden, weil da ist es ja sowieso immer super voll an Silvester. Und jetzt gibt es eben dieses abgeschlossene Gelände da beim Westfield Einkaufscenter. Und der Veranstalter, mit dem ich gesprochen habe, der scheint darüber ganz froh zu sein, weil der sagt auch, da kommt dann halt nur hin, wer auch ein Ticket hat. Also anders kann man sich dieser Bühne gar nicht nähern. Und das werden so 10.000 bis 12.000 Menschen. Wie viele da denn genau rauf dürfen, das ist jetzt noch in der finalen Abstimmung zusammen mit dem Sicherheitskonzept. Klar ist aber schon, dass die Kaikante für die Konzertgäste mit sogenannten Crash Barriers, also so stabilen Gittern gesichert wird und auch noch zusätzlichem Sicherheitspersonal, damit da eben niemand ins Wasser purzelt.
Damit haben wir einen kritischen Punkt schon angesprochen. Die Linke kritisiert aber außerdem, dass für die ZDF-Party auch öffentliche Gelder fließen. Berlin heißt es, war diese Party wohl zu teuer geworden. Was ist dran an dieser Kritik?
Also subventioniert wird diese Party nicht von öffentlicher Hand. Das ist ein privates Konzert, im Grunde mit einem privaten Veranstaltungsgelände, wo der Veranstalter auch für die Sicherheit sorgen muss. Er hat auch gesagt, klar wird es da auch eine Taschenkontrolle, einen Einlass geben, wie bei anderen Konzerten auch. Da wird dann auch auf Waffen und Feuerwerk und dergleichen kontrolliert. Das soll ja auch eine familienfreundliche Veranstaltung werden. Ab 12 Jahren dürfen da auch Kinder mitgenommen werden. Also da werden sicherlich auch viele Familien sein. Und der Veranstalter muss ja zum Beispiel auch selbst dafür sorgen, dass das Gelände hinterher wieder sauber gemacht wird. Also da kommt nicht die Stadtreinigung zum Einsatz, sondern das muss der schon auch selber organisieren. Und natürlich wird es da auch von der Stadt eine Art Sicherheitsbegleitung geben, wie es ja bei jedem Konzert oder auch bei Fußballspielen der Fall ist. Und es gibt schon eine kleine Involvierung noch der Stadt, nämlich mit dem Hamburg Marketing. Die nutzen das auch eben für das Hamburg Marketing und sind deswegen einer der Sponsoren dieser Veranstaltung. Also wenn man das als Gelder aus öffentlicher Hand sehen möchte, dann könnte man das vielleicht mit sehr viel Mühe so verkaufen. Aber tatsächlich ist vor allen Dingen Hamburg Marketing einer der Partner dieser Veranstaltung.
Ah, danke fürs Einordnen, da kann sich jetzt jeder selber eine Meinung bilden und ein Bild machen. Wer jetzt hin möchte zur ZDF-Silvester-Party, wie kommt man da an Tickets?
Morgen beginnt schon der Vorverkauf, da kann man sich die besorgen. Die Tickets kosten zunächst mal 32 Euro zuzüglich Gebühren. Wenn das Kontingent erschöpft ist, dann steigt der Preis in den kommenden Phasen an, sagt der Veranstalter. Das wird sicherlich dann auch nochmal darauf ankommen, wie viele Tickets er letztendlich tatsächlich rausgeben darf. Es gibt wohl auch noch so Special-Tickets mit VIP inklusive Getränkepaket und allem möglichen anderen Kram. Also wer da richtig sich was Luxuriöses gönnen möchte, der kann das auch machen. Und es gibt auch Sozialtickets, die kosten dann 19,99 Euro. Wer sich die kauft, der muss dann seinen Bedürftigkeitsnachweis zum Konzerteinlass mitbringen. Und wer das dann vergisst, der muss eben die Differenz zu den normalen Tickets nachbezahlen. Ganz interessant fand ich noch, dass der Veranstalter tatsächlich beim Ticketverkauf abfragt, woher die Leute kommen und auch wie sie anreisen und diese Infos dann an den HVV weitergibt, sodass der dann diese Verstärkerzüge optimal planen kann.
Das ist ja ein ganz smartes Konzept. Vielleicht könnte das auch ein Vorbild sein für andere Veranstaltungen, oder?
Ja, das ist bestimmt leichter für den HVV, das zu planen, wenn man da so genaue Angaben hat.
Sie hat schon als kleines Kind davon geträumt, was vor ihr noch keine Frau geschafft hatte. Anneliese Tetz wollte unbedingt Kapitänin werden und sie hat diesen Traum gegen alle Widerstände wahrgemacht. 1910 wurde sie geboren und diese Geschichte von Anneliese Tetz hat eine Elftklässlerin vom Gymnasium Altona, Lara Ahlers heißt die, so fasziniert, dass sie dazu intensiv recherchiert hat und dafür ist sie heute beim Geschichtswettbewerb der Körperstiftung vom Bundespräsidenten persönlich ausgezeichnet worden. Jenny Witt ist im Studio. Jenny, du kennst dich aus mit der Geschichte. Warum war die so faszinierend, diese Geschichte von der ersten Kapitänin für die Elftklässlerin, für Lara Ahlers?
Naja, also das Thema dieses Wettbewerbs war bis hierhin und nicht weiter Grenzen in der Geschichte. Und so eine Grenze hat Lara Ahlers da sehr klar gesehen. Also eine Grenze, die es Frauen bis vor einigen Jahrzehnten quasi unmöglich machte, bestimmte Berufe auszuüben. Und wie du sagst, Anneliese Tetz wurde Kapitänin und zwar schon im Jahr 1955. Das war noch ein anderes Deutschland zu der Zeit. Der Weg dahin, der war unglaublich schwer für sie und bis sie das wurde, bis sie Kapitänin wurde und auch danach, wurden ihr tüchtig Steine in den Weg gelegt. Ja, und für Lara war das ein sehr deutliches Beispiel für die Ausgrenzung von Frauen. Das wollte sie erzählen und man merkt ganz deutlich, dass Anneliese Tetz einen sehr starken Eindruck bei ihr hinterlassen hat.
Ja, und wo du gerade sagst, das war noch ein anderes Deutschland, 1955, andererseits auch nicht so lange her, ne? Das hat wirklich lange gedauert, bis es geklappt hat. Aber wie ist dann Lara Ahlers bei der Recherche vorgegangen zu dieser Geschichte?
Naja, Lara ist da wirklich tief in Anneliese Theets Geschichte eingetaucht. Die hat Archive durchsucht, das Internet natürlich auch. Die hat mit Zeitzeugen und Zeuginnen gesprochen. Ja, und hat auch diesen inneren Konflikt nachgefühlt, weil Anneliese Theets einziges Ziel wirklich war, dass sie Seemann werden wollte, sobald sie die See gesehen hatte. Und sie wusste, dass sie keine Aussichten hätte. Sie wollte sich das eigentlich aus dem Kopf schlagen, aber das hat sie nicht geschafft. Das war einfach zu mächtig, dieser Konflikt. Und dann hat sie stattdessen den Entschluss gefasst, die Seemannslaufbahn doch zu verfolgen, koste es, was es wolle. Und das meinte sie wirklich ernst, weil sie zum Beispiel 1931, verkleidet als Junge, auf einem Fischdampfer angeheuert hat. Und ja, bis zum Kriegsbeginn arbeitete sie dann inoffiziell weiter als eine Art Matrose, ne, auf verschiedenen Schiffen. Und dann kamen die Kriegsjahre und damit auch ein weiterer drastischer Schritt, das erklärt Lara.
Im Endeffekt ist es dann dazu gekommen, dass sie tatsächlich ja von Adolf Hitler dann eine unterzeichnete Sondergenehmigung bekommen hat, dass sie auf See fahren darf, weil sie eben nicht als Präzedenzfall angesehen wurde, dass jetzt durch sie ganz viele weitere Frauen auf See fahren dürfen.
Ja genau, und das wirft natürlich Fragen auf. Ne? Ließ sie sich da instrumentalisieren? Ist es eine Frage von, okay, sie durfte und andere Frauen durften vermutlich nicht, wenn es da andere gegeben hatte. Viele, viele Fragen. Und das fand die Jury eigentlich auch bemerkenswert, dass Lara sich auf diese Punkte einließ, ne? Dass es nicht eine reine Heldinnenerzählung war, sondern dass man wirklich auch diese Punkte ansprach. Das sagt zum Beispiel Armin Himmelrath von der Jury, die diese vielen Projekte bewertet hat.
Sie setzt sich auch kritisch mit ihr auseinander, setzt sich auch kritisch mit ihr im Nationalsozialismus auseinander, wo sie eher so mitgeschwommen ist, stellt dann die Frage, macht sie das eigentlich aus, aus Eigennutz oder was steht dahinter? Also wirklich eine tolle, in jeder Hinsicht überzeugende Arbeit.
Ja, man hört, das war wirklich beeindruckend für die Jury und ja, trotz alledem ist Anneliese Theets eine wirklich beeindruckende Person für Lara, das hört man auch raus, weil sie eben gezeigt hat, was man auch gegen heftigen Widerstand erreichen kann, wegen ihrer Beharrlichkeit, wegen ihres Durchhaltevermögens.
Und was ist dann aus Anneliese Theets geworden?
Ja, also nach dem Krieg wurde sie Lehrerin, unterrichtete in Blankenese und dann hatte sie ja 1955 ihr Kapitänspatent erhalten. Aber sie fuhr nie als Kapitänin zur See, sondern nur als Offizier für die Reedereien, die das eben nicht wollten, dass eine Frau Kapitänin wurde auf ihren Schiffen. Und 1992 starb sie dann bei einem Bootsunfall im Alter von 82 Jahren.
Bei einem Bootsunfall. Eine Kapitänin ohne Schiff, aber immerhin hat sie es zum Patent gebracht. Ja, vielen Dank, Jenny.
Und Geschichte hat sie geschrieben.
Das war's für heute und wie soll ich sagen, es war wieder sehr schön mit euch.
War ganz schön.
Und ich danke dir, Andrea.
Ja.
Alles Gute für dich.
Auch.
Bis zur nächsten Folge Hamburg heute braucht ihr aber nicht bis Silvester zu warten, die gibt's nämlich morgen schon. Wenn ihr mögt, seid gerne wieder mit dabei. Macht's gut bis dahin.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.